Herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, wie jeden Samstag 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, gleich werden wir einen Interviewpartner aus Berlin zuschalten. In Berlin gab es heute nämlich genauso wie in Hamburg eine Kundgebung, um an den Brandanschlag vor 35 Jahren in der Hamburger Halsgestraße zu erinnern, bei dem zwei Geflüchtete aus Vietnam ums Leben kamen. Auch letztes Jahr gab es da schon so eine Gedenkkundgebung, weil dieser Brandanschlag ja durchaus in Vergessenheit geraten ist. Es heißt ja auch immer, ja, die Toten durch Rechtsextremismus, durch rechte Anschläge, rechte Morde seit 1990. Dadurch fällt natürlich immer alles so ein bisschen unter den Tisch, was vor 1990 war. Und es wird vergessen, dass es da eben auch schon Rechtsterror gab. In Hamburg waren das damals die deutschen Aktionsgruppen, deren Redelsführer sozusagen und deren Anführer war Manfred Röder. Manfred Röder ist dafür auch ins Gefängnis gegangen. Dann, und ja, um nochmal den Bogen sozusagen zu dem Thema unserer Sendung, nämlich NSU, auch zu schlagen. Manfred Röder ist dann Anfang der 90er Jahre aus dem Gefängnis freigekommen und ja, war dann bei der Wehrmachtsausstellung sozusagen zu Besuch und hat dort ja randaliert, hat dort an die Tafeln geschrieben, Lüge und Hetze. Dafür stand er wieder vor Gericht, und zwar in Erfurt, in Thüringen. Und bei diesem Prozess waren dann auch als Unterstützende da ja Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt, André Kapke, Tino Brandt, Ralf Wohlleben. Gibt es auch so ein Foto davon, die dort auch Transparente entrollt haben. Also alle die, die ein paar Jahre später eben zur Struktur des NSU gehört haben oder dazu beigetragen haben. Das heißt, in der Neonazi-Szene ist dieser rechte Terror nämlich gar nicht in Vergessenheit geraten. Und wir werden in dem Interview gleich nicht nur ja über den Anschlag vor 35 Jahren, über die Kundgebung sprechen, sondern auch über die Zustände momentan in Deutschland, wo es immer mehr rassistische Übergriffe gibt, immer mehr Übergriffe auf Geflüchtetenunterkünfte, immer mehr das, was auch medial ja als rechter Terror auf der Straße bezeichnet wird, etwas, das es auch in den 90er Jahren gab. Und heute jährt sich auch das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen. Auch das ist in der Neonazi-Szene keinesfalls vergessen, sondern schon bei Informationsveranstaltungen in Marzahn-Hellersdorf, wo es diese Woche auch einen Brandanschlag gab, waren ja Neonazis, Menschen da mit T-Shirts, wo genau das Datum von den Pogrom in Rostock-Lichtenhagen aufgedruckt war. Das heißt, wir dürfen es nicht vergessen, nicht nur, weil ja den Opfern immer gedacht werden muss, weil das eben nicht in Vergessenheit geraten muss darf, sondern eben auch deswegen, weil es in der Neonazi-Szene, in der rechtsterroristischen Szene, aber auch natürlich unter rechten Bürger und Bürgerinnen, wenn man diese Trennung mal vornehmen möchte, eben nicht vergessen ist und an die damaligen leider Erfolge eben weiterhin ja dort gedacht wird. Ja, dazu, wie gesagt, gleich ein Interview aus Berlin. Am Telefon begrüßen wir jetzt Jeremia von der Gruppe Demob, Deutschland demobilisieren. Hörst du mich?
Hallo, ich höre euch.
Sehr gut. Also, schauen wir erstmal auf die Kundgebung von heute, die ja zunächst, so habe ich es verstanden, als Kundgebung oder Gedenkkundgebung zum Brandanschlag vor 35 Jahren in der Halsgestraße in Hamburg gedacht war, aber jetzt wahrscheinlich zusätzlich auch noch den Brand auf den Brandanschlag in Marzahn-Hellersdorf diese Woche aufmerksam machen wollte.
Ja, diese Kundgebung hat ganz hübsch Geschichte in den letzten Tagen. Wir sitzen hier gerade in der Nachbesprechung im Park und sind alle einfach komplett alle von ein paar Tagen Dauerveränderung dieser Kundgebung. Ursprünglich wollten wir was zum Jahrestag des Brandanschlags in der Halsgestraße machen. da reden wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber, ne? Mhm. Der Tag ist ja auch derselbe Jahrestag wie Rostock-Lichtenhagen und wir als Gruppe Deutschland demobilisieren, wir beschäftigen uns ja mit diesen rassistischen Mobilisierungen vor geflüchteten Unterkünften und dem deutschen Rassismus. Und das heißt, da war für uns die auch naheliegend zu diesen beiden Daten eine Kundgebung zu machen. Wir wollten halt die Hamburger Halske Straße Inni auch unterstützen oder denen halt zeigen, dass ihr Thema gesehen wird und dass es auch anderswo Aktionen dazu gab. Dann haben wir überlegt, okay, wir wollen jetzt aber auch nicht irgendwo einfach rumstehen und Flugblätter verteilen, sondern haben uns entschlossen, wir wollen dann eine Kundgebung machen und wir gehen, wenn man in Berlin eine Kundgebung macht zu Marzahn und rassistischen Morden, dann muss man halt nach Marzahn, wenn man eine Kundgebung macht zu Lichtenhagen und rassistischen Morden, dann muss man nach Marzahn. Da gab es zwei rassistische Morde auch schon. Da gibt es seit, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren die anhaltende rassistische Mobilisierung. Erst gegen die Unterkunft der Carola-Nea-Straße und jetzt eben gegen die am Blumenfelder Damm. Genau. Und dann, kaum, dass wir das soweit alles fertig hatten, ist in der Nacht zum Freitag eben dieser Brandanschlag gewesen. Das ist ein bisschen wirr, was man davon weiß. Mindestens 5 Menschen sind gesehen worden vom Wachdienst, wie sie 9 mit Stoff umwickelte Holzlatten, 2 Meter lange Latten, angezündet und mit Stoff umwickelt über die Befestigung oder über die Zäune der Geflüchtetenunterkunft geschmissen haben. Die Geflüchtetenunterkunft ist ja eine Containerunterkunft. Und sind 3 von denen gepackt worden von der Polizei. Genau, dann haben wir gedacht, alles klar, wir können nicht eine Kundgebung da machen zu Halske Straße und den Morden. Wir müssen auf jeden Fall auch über diesen Brandanschlag reden. Und dann, ja, haben wir ja gestern, wahrscheinlich haben auch alle Hörerinnen mitgekriegt, waren gestern die Ausschreitungen in Heidenau und auch die wollten wir thematisieren. Rausgekommen ist also eine sehr breite antirassistische Kundgebung, die zum Glück dann auch in einer spontanen Demonstration durch Marzahn-Hellersdorf geendet ist.
Dann gehen wir doch mal die Themen sozusagen einzeln an und fangen an in der Halske Straße. Also sag erstmal vielleicht was nochmal zu den Umständen und wie ihr das Thema jetzt sozusagen auch einordnet. Also ja, wieso sich damit beschäftigen, wenn man sich mit der jetzigen rassistischen Mobilisierung beschäftigt?
Die Halske Straße, das ist ja vor 35 Jahren, am 22. August 1980, gab es einen Brandanschlag auf eine geflüchteten Unterkunft in der Hamburger Halske Straße in, was ist das, Bilserda, glaube ich. Da sprühten Nazis Ausländer raus aufs Haus und schmissen dann, ich glaube, 3 Molotow-Cocktails durch eine Scheibe. Dabei starben 2 vietnamesische Männer, Nguyen Ngoc Chau und Doeng Lan. Und das ist halt der erste westdeutsche rassistische Mord. Warum wir das so genau sagen, ist so ein bisschen wäre halt eine Definitionsfrage so ein bisschen. Wir haben das auf jeden Fall als einen sehr wichtigen Punkt. Es geht halt eben auch um den ersten Angriff auf eine Geflüchtetenunterkunft und eben auch gleich eine mörderische. Und das Interessante oder das Furchtbare in Hamburg ist, das weiß ja in Hamburg keine Sau. Also wenn wir zum Beispiel Hamburger Polizeisprecherin letztes Jahr hören wollen, wir haben hier in Hamburg einen Brandanschlag mit fremdenfeindlichem Hintergrund noch nie gehabt. Genau, das glauben die auch wirklich. Und das ist eine recht totgeschwiegene Geschichte. Letztes Jahr, ihr werdet es in Hamburg ja besser wissen, gab es das erste Mal eine Kundgebung am Todestag in der Halske Straße, wo es darum ging, eben an die beiden Ermordeten und an die Tat zu erinnern. Dabei wurde eine Gedenktafel an das Haus angebracht, die ist direkt am nächsten Tag verschwunden und so erinnert also in Hamburg gar nichts mehr an den Angriff.
Ja, und trotzdem soll jetzt das Thema etwas breiter getragen werden. Bisschen, würde ich sagen, klappt das auch. Also in Hamburg gab es jetzt auch die Kundgebung wieder und gleichzeitig gab es aber auch ein mediales Echo jetzt in den letzten Tagen, dass das also medial durchaus aufgetaucht ist und das so ein bisschen abzulesen war, dass sich mehrere Menschen auch dieser Initiative anschließen, die jetzt ja auch das Ziel haben, dort eben eine Gedenktafel zu installieren und auch die Straße umzubenennen. Ja. Und vielleicht wäre da die Hoffnung, dass nächstes Jahr nicht nur in Hamburg und Berlin, sondern auch in anderen Städten sowas stattfindet und dadurch vielleicht der Druck und die Erinnerung ja erhöht wird.
Ja, klar.
Ja, so, zu Marzahn-Hellersdorf, dem Brandanschlag hast du ja schon etwas gesagt, aber wie ist denn da die Stimmung allgemein? Also Marzahn-Hellersdorf war ja viel beachtet, eben vor 2 Jahren, wie du es schon gesagt hast, hat sich das jetzt dort so fortgesetzt? Also dann ist es wieder so ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Wie ist denn jetzt die Stimmung da jetzt in dem Stadtviertel?
Also es gibt ja, was man von außen oft nicht weiß, es gibt 2 Unterkünfte in Hellersdorf. Das eine ist Hellersdorf, das andere ist Marzahn. Hellersdorf ist die Geschichte von vor 2 Jahren. Also es ist ein großer Stadtteil, war geschichtlich manchmal 2 Stadtteile, dann wieder einer. Es ist aber auch über die große Plattenbausiedlung im Osten Berlins. In Marzahn, das lässt sich vielleicht einmal in Zahlen und einmal in Berichten sagen, wie die Stimmung ist. Die Containerunterkunft, ich glaube, die gibt es seit Mitte Juli oder Anfang Juli, ist die bezogen worden. Und aufgrund der vielen Bedrohungen wollen Leute von da einfach weg. Also es gibt mehrere Zitate von Leuten, die dort leben müssen, die nichts lieber wollen, als aus Marzahn abzuhauen. Wenn man das in Zahlen hören will, dann kann man sich angucken, was die Alice-Salomon-Schule, das ist die Hochschule in Marzahn, gesammelt hat. Ich suche gerade den Wert.
Also sozusagen an Aussagen auch von den Geflüchteten, die da vor Ort sind? Wird das sozusagen gezählt?
Ja, genau, die nennen sich Registerstelle. Ich finde die Zahlen gerade nicht. Es geht bei denen darum, zu zeigen, wie viele Angriffe uns gibt. Auch die stellen, genau wie ja die offiziellen Zahlen, nach offiziellen Angaben, ist es so, dass in 2015, also jetzt in den ersten 7 Monaten, bereits so viele Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte gab wie in ganz 2014. Mhm. Und in 2014 sind es, glaube ich, 4-mal so viel wie in 2013. Und ähnliche Zahlen, dann kann die Alice-Salomon-Hochschule auch aufdecken und zeigt damit halt eine immer weiter steigende rassistische Organisierung und Mobilisierung in Marzahn. Das ist ein sehr unangenehmer Ort, also. Ein Ort, an dem also diese von diesen Angreifern oder von den Leuten, die verhaftet worden sind nach diesem Brandanschlag, sind Leute aus dem Hooligan-Milieu, aus diesem Bergida-Umfeld. Bergida ist der örtliche Pegida-Ableger, der relativ wenig beachtet, immer mit rund 100 Leuten montags durch Berlin zieht. Das ist vielleicht auch so ein Problem für sich, dass diese ganzen Sachen im Moment sehr eingeschlafen sind. Wir waren heute auf dieser Kundgebung, also wegen all der genannten Themen und vor allem eben wegen eines Brandanschlags in Marzahn, waren wir, würde ich denken, um die 100 Menschen nur, die da rausgefahren sind. Und also von aus Marzahn, das dürfte sich im Zwei-Hände-Bereich befinden, ohne da Leuten zu nahe treten zu wollen.
Also das heißt, vielleicht haben die 3-4 Nazi-Aufmärsche, die Berlin ja in den letzten Monaten pro Woche hatte, auch so ein bisschen auf die Beschäftigung damit sich ausgewirkt?
Das kann gut sein, ja. Also, es ist auf jeden Fall, wir konnten vorher gar nicht absehen, wie viele Leute so kommen und wir waren eigentlich fest davon ausgegangen, auch von der Art, wie sich unser Aufruf so verbreitet hat, wie wir mitgekriegt haben. Also wir haben den auch hier in der Stadt und in so vielen Locations verteilt. Wir haben gemerkt, wie das so weiterverteilt, wie Leute drüber sprechen und sind jetzt zumindest mal sehr, sehr überrascht und nehmen das erstmal zur Kenntnis, dass dann nach all dem an einem Samstag nur 100 Leute den Weg rausfinden. Mhm.
Ja, dann schauen wir mal nach Heidenau. In Heidenau in Sachsen, wir lernen jetzt in den letzten Wochen sehr viele Ortsnamen aus Sachsen kennen. Ja, zuletzt Freital. In Freital gab es ja schon vor einer bewohnten Unterkunft Zusammenrottung von Rassisten, Rassistinnen, die gegen diese Unterkunft vorgehen wollten. Was in Freital war, ist, dass viele aus der Umgebung hingefahren sind und sich mit den Geflüchteten dort solidarisiert haben und dass es eine große mediale Aufmerksamkeit auch gab. ja, das ist, naja, befriedet kann man das in Freital nicht nennen, aber zumindest hat man das Gefühl, dass sich die örtliche Polizei jetzt nicht leisten kann, dass dort was passiert. Heidenau hatte man noch nicht so auf dem Zettel. Dort sollten jetzt ja Geflüchtete in einem alten Praktika, also in einem alten Baumarkt, untergebracht werden. Und dann wurde ja schon Donnerstag angekündigt, dass ja die sogenannten besorgten Bürger das verhindern wollen. Und das ist ja gestern Abend dann auch fast gelungen. Es gab ja wahnsinnige Auseinandersetzungen mit der Polizei, Straßenblockaden, die nicht geräumt wurden. Und nur ganz später am Abend konnten die Geflüchteten dort einziehen. Und eigentlich wünscht man es ja niemanden dort sein zu müssen. Wie bewertet ihr das jetzt in Heidenau?
Ja, das ist natürlich, wir haben einen Redebeitrag geschrieben, den wird übrigens wie auch unsere anderen Redebeiträge und die Grußbotschaft der Halsge-Inni bei uns auf dem Blog und auf der Facebook-Seite finden, wenn ihr bei zu finden sein. Wenn ihr bei Facebook einfach nach Deutschland demobilisieren sucht, findet ihr uns. Und wenn ihr das bei Google eintippt, findet ihr bestimmt auch unseren Blog. Du hast ganz viele von den skandalösen Umständen erzählt. Also einer ist doch zum Beispiel, dass das ein umgebauter Baumarkt ist, wo jetzt 600 Menschen leben sollen, in einem umgebauten Baumarkt, in einem Kaff. Also das ist ja auch wirklich keine große Stadt, das ist ein kleines Kaff an der B172. Und da werden dann eben sollen Leute hingekarrt werden. Und seit Tagen, also wir haben das eine Weile jetzt beobachtet in den sozialen Medien, und es ist, man muss keine intensive Recherche betreiben, um zu wissen, dass gestern, dass total klar war, dass gestern ein absoluter Höllentag wird. Sowohl auf Nazi-Seiten, auf der Seite, ich zitiere mal einfach, Heidenau hört zu, heißt die eine Seite. Das ist so eine Bürger-Inni-Seite. Da wurde schon vorher Strategie gekloppt. Da wurde schon überlegt, was man machen will. Und das, was da steht, ist eins zu eins umgesetzt worden. Das lässt sich auch zusammenpassen mit dem, was der NPD-Stadtrat Rico Rentsch gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, der hat zu zivilem Ungehorsam gegen diese Unterkunft aufgerufen. Und das ist dann ja auch passiert. Die Leute haben tatsächlich eine Demo gemacht. 800 bis 1000 Leute von der NPD angemeldet. Beobachterinnen sagen sowas wie 400 organisierte Nazis, 400 Anwohnerinnen, also 50-50-Verhältnis, unter NS-Parolen, unter Ausländer raus, unter Wir sind das Volk, Deutschland den Deutschen, das volle Programm. Dann ziehen die zur Unterkunft. Da bleiben Leute da und versuchen, diese Unterkunft anzugreifen oder planen das. Und der Rest geht weiter zur Bundesstraße und blockiert die Bundesstraße, damit keine Busse mit Geflüchteten in dieses Kaff kommen. Und genau das ist halt vorher auf Facebook schon beschrieben worden, dass das passieren soll. Und dass die Polizei dann mit viel zu wenig Einheiten da ist, das ist eigentlich nur noch mit Vorsatz zu verstehen. Also gerade nach Freital, gerade nach der Dresdner Zeltstadt, das kann einfach alles gar nicht mehr sein, sondern das hat ja Kalkül. Und das passiert natürlich dann auch genau das. Also es werden auch genau diese Bilder dann entstehen dann auch, diese Mischung aus rassistischer Mob, der auch eine weitere Parallele zu Rostock-Lichtenhagen. Fast alle Beobachterinnen sprechen davon, dass die stark alkoholisiert sind, dass die sich kräftig an reingestellt haben. Die haben die Polizei eh schon die ganze Zeit mit Böllern beschmissen. Und nachts ging es dann halt los. Da gab es Angriffe auf die Polizei mit Böllern, mit Flaschen, mit Steinen, mit Bauzäunen. Aus Sitzblockaden wurden dann eher Durchbrüche. Und die haben halt mit Gewalt versucht zu verhindern, dass da eine Unterkunft entsteht. Haben die Handvoll Aktivisten, ich glaube 12 Aktivistinnen waren das, die überhaupt vor Ort waren, wurden die ganze Zeit bedroht. Die Polizei hat auch mehrfach gesagt, sie könnten deren Sicherheit nicht garantieren. Konnte die Polizei, die trotzdem keine Verstärkung kriegte, sich irgendwann nur noch mit, so stand es zumindest bei Twitter, Tränengasgranaten wehren und damit den Mob zerstreuen. Nächster Skandal ist, dass in so einer Atmosphäre nicht gesagt wird, wir brechen das jetzt mal ab, sondern stattdessen fährt ein Kehrfahrzeug über die B172, um die ganzen Scherben der ganzen Bierflaschen wegzufegen. Und danach folgt der erste Bus Geflüchtete. Es ist tatsächlich einer von drei ersten Bussen ist tatsächlich da gelandet. Da müssen jetzt Leute leben. Die leben in diesem umgebauten Baumarkt. Die sind dort angekommen und direkt von einem Mob empfangen worden, der die eigentlich direkt wieder aus der Stadt jagen will, was noch eine nette Formulierung ist. Das ist wirklich alles fahrlässig, menschenverachtend und auch sonst irgendwie Vorsicht. ja, das ist nicht, nicht zu akzeptieren. Überraschend ist, oder was auch ein Horror daran ist, das kann ich noch gar nicht so genau sagen. Dafür waren wir heute auch natürlich zu sehr mit unserem Kram beschäftigt. Aber auch in Marzahn waren ja lediglich, aus Marzahn haben wir auf Twitter lesen können, dass lediglich 200 Leute gerade in Heidenau sind. Heute ist ein Antifa-Aktionstag dort. Ja, da bleibt nur zu hoffen, dass da noch weitere Leute auf dem Weg sind, um da in anderer Form heute Abend Widerstand zu leisten. Weil das Schlimme ist ja auch, diese Erfolge, wenn die unbeantwortet bleiben, wenn diese Situation nicht, das ist ja ein Siegesgefühl für alle RassistInnen bundesweit. Das ist ein Zeichen von Stärke, das ist ein Zeichen von, das geht. Man kann das verhindern, man kann den Staat da an die Grenzen bringen, man kann durchsetzen, dass Geflüchtete nicht kommen, man kann das auf der Straße durchkämpfen. Und wenn das unbeantwortet bleibt, und da wäre natürlich eigentlich der Staat oder das Bundesland gefragt, aber auf die können wir uns ja nun wirklich bei Weitem nicht mehr verlassen. Und deswegen müssen wir hoffen, dass wir da als radikale Linke eine Antwort für finden. Und da muss heute einfach was passieren.
Das sehe ich ähnlich. Aber es ist natürlich sozusagen die Frage, man kann, das ist ja so der Zwiespalt, der sich da ja auftut, man kann niemanden zumuten, dort wohnen zu müssen. Andererseits ist das natürlich der größte Erfolg. Wenn die Unterkunft blockiert wird und dann wird abgebrochen, dass die Geflüchteten dorthin kommen, das ist natürlich dann wirklich so ein bisschen das Problem. Aber
man kann doch keine Menschen in diesen Ort bringen. Man kann diese Spiele nicht auf den Rücken der Leute ausfechten, die eben gerade nach Deutschland geflohen sind, die Sprache nicht mal sprechen, die keine Ahnung von der Situation haben, und die müssen die Scheiße dann ausbaden. Das geht einfach gar nicht. Und da muss auch eine Linke einfach sagen, das geht nicht, das wollen wir nicht, da fordern wir was anderes. Wir haben heute in der Demonstration die Abschaffung aller Grenzen gefordert und die freie Entscheidung aller über den Aufenthaltsort inklusive einer schönen und geräumigen Wohnung. Und das meinen wir gar nicht zynisch, sondern das meinen wir ernst. Und das bedeutet aber auch, dass diese Leute eben nicht in diese Nazi-Käfer kommen. Und das bedeutet auch, dass der Staat einsehen muss, dass er da eine Krise hat und dass er damit umgehen muss. Und dass das keine Frage ist, die wir als Linke mal eben beantworten können. Also was sollen wir denn da machen? Sollen wir jetzt alle nach, wie heißt das, scheiß Kaff Heidenau ziehen und da Demokratietraining oder Rassismus-Workshops geben? Das ist ja alles nicht drin. Da müssen jetzt einfach Zeichen gesetzt werden, und da müssen wir mal schauen, wie das überhaupt möglich sein kann oder nicht. Aber auf jeden Fall, das ist also ein Einknicken von Nazis an der Frage ist, glaube ich, eins, was man sich leisten kann.
Und du hast von Kalkül der Polizei gesprochen, was vermutet ihr denn da? Also was könnte das Kalkül sein, das sich genau so dort verhalten wird?
Naja, es gibt da verschiedenste Thesen. Wir haben da jetzt ja auch noch keinen ausführlichen Text oder sowas zu produziert. Aber es gibt ja schon von der Version, also es auch solche Szenerien, wie sich hier zum Beispiel in Berlin bei Lageso, also dem Ort, wo Geflüchtete ihre Hotelmarken kriegen und ihre Essensmarken und sowas. Die Zustände waren ja auch katastrophal in den letzten Wochen. Hier mussten unfassbar viele Menschen im Freien kampieren, haben teilweise tagelang gewartet, bis ihre Nummer, nämlich die Nummer, wann sie ins Zimmer zum Gespräch dürfen, aufgeschieden ist. Die Hotels haben teilweise diese Marken nicht genommen. Es gab am Anfang einen einzigen Wasserhahn für Tausende von Leuten, die da eben trinken und essen wollten. Diese Zustände, das kommt ja alles nicht überraschend, sondern das sind ja Zustände, wo man merken muss, was passiert denn dann eigentlich? Und genau, das passt total in diese Argumentation von Asylantenflut. Ich sage absichtlich die rassistische Bedeutung, weil dieser Flutbegriff immer zeigen soll, man wird überflutet. Es gibt eine Überforderung. In der DPA-Meldung gestern zu Heidenau stand drin, die Länder suchten alle händeringend nach neuen Orten für Unterkünfte. Das soll alles signalisieren, dass es eine große Hilflosigkeit gibt. Das tut so, als wäre plötzlich irgendwas über Deutschland hergebrochen. Das verschleiert total. Das ist ja diese ganzen geflüchteten Unterkunftsstrukturen und sowas. Das hat man ja alles zurückgefahren. Und man hat sich ja auch Mühe gegeben, das runterzufahren. Man hat diese sicheren Drittländer und Regelungen ins Leben gerufen. Und das Ziel war halt immer zu zeigen, oder dafür zu sorgen, dass immer weniger Geflüchtete herkommen. Und das ist eigentlich gar kein Zufall, sondern das ist ja kein Zufall, dass jetzt so viele Leute kommen. Das ist ja nicht unabsehbar und das ist auch bei weitem keine Flut oder irgendwas. Und das sind aber Motivationen, die zum Beispiel dann eben auch Messages zurücktransportieren, um eben auch das Wissen von Geflüchteten, also Leuten, die so oder so kommen. Es gibt auch staatlicherseits ein Wissen darüber, dass man noch den höchsten Grenzzaun bauen kann und die Leute immer noch hierher kommen wollen. Und dann ist das halt einfach auch ein Kampf zwischen den Ländern in Europa, wohin dann die Flüchtlingsströme gehen. Das sieht man zum Beispiel auch in Österreich ja sehr gut in dieser ganzen Dreiskirchen-Geschichte. Auch so ein Aufnahmelager, wo die Verhältnisse unfassbar schlecht sind und die Politik genau diese Verhältnisse zum Grund nimmt, um zum Beispiel Geflüchtete nach, ich glaube in die Slowakei, ich bin mir nicht ganz sicher, wohin, quasi zu verkaufen. Also die haben den Wirtschaftsförderung angeboten und dann haben die gesagt, na gut, dann nehmen wir hier 200 Geflüchtete, die in Dreiskirchen sind, die dürfen dann bei uns wohnen. Und das sind, ich glaube, das ist eine Ebene, die man sich anschauen muss. Eine andere ist natürlich die von, was ist eigentlich dem, also was ist mit den eigenen Wahlen, wie will man sich gerade als Hardliner präsentieren, wie sind gerade die Stimmungen in der Bevölkerung, inwieweit wollen PolitikerInnen auf den Rassismus der Bevölkerung eingehen auch, das muss man sich alles dann im Einzelfall anschauen.
Ja, an der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich, auch weil jetzt die Zeit für Antifa-Info ist.
Ja, dann haben wir es ja auf die Minute gemacht. Entschuldigung fürs viele Reden.
Vielen Dank.
Wie gesagt, eine ganze Menge dazu, von dem in vielleicht auch ein bisschen klüger formuliert, weil ich bin auch wirklich durch vom Tag. Findet ihr bei uns auf dem Blog unter deutschlanddemobilisieren zusammengeschrieben.wordpress.com oder auf facebook.com/deutschland.demobilisieren. Vielen Dank fürs Interview und wir hören uns ja bestimmt.
Ja, an gleicher Stelle gerne wieder. Vielen, vielen Dank für das ausführliche Interview.
Gerne.
Erholt euch gut. Tschüss.